Mein 30. Geburtstag war der schrecklichste überhaupt in meinem Leben, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich zwei Kinder, ich sitze auf diesem Dorf, ich habe jetzt das Leben eingerichtet, ich mache Politik und jetzt kommt nichts mehr, es verändert sich nichts mehr, es bleibt jetzt für immer so. Tatsächlich war der Moment, als ich in Bonn im Plenarsaal stand, neben Helmut Kohl, der viel kleiner war, als ich dachte und so ganz komisch, da dachte ich, okay, ich bin wahrscheinlich doch hier richtig. Und es war auch gut so.
Hi und willkommen zur neuen Folge von Lehrjahre. Das ist Ausgabe Nummer 12 und zu Gast ist Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Katrin Göring-Eckardt ist 53 und seit über 30 Jahren in der Politik. Sie ist in Thüringen geboren und aufgewachsen und mit Mitte 20 hatte sie schon zwei Kinder, ein angefangenes Theologiestudium und viel, viel Politik um die Ohren. Mit 32 wurde sie dann das erste Mal in den Bundestag gewählt. Das war 1998 und somit noch in Bonn. Seitdem war sie parlamentarische Geschäftsführerin, Bundestagsvizepräsidentin, Spitzenkandidatin ihrer Partei bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 und eben Fraktionsvorsitzende. Mit 16 wollte Katrin Göring-Eckardt aber eigentlich Deutschlehrerin werden. Wir sprechen in der Folge darüber, warum daraus nichts geworden ist und warum schon Karnevalsfeiern in der Schule in Gotha politisch waren. Wir reden über ihr abgebrochenes Studium, über einen Eklat in ihrem ersten Jahr im Bundestag, der sie die politische Karriere hätte kosten können. Und wir reden auch darüber, was sie ihren Kindern in Sachen Job rät. Von ihr wollte ich wissen, Katrin Göring-Eckardt, wann wird Politik zum Beruf? Für dieses Podcast-Interview bin ich auch irgendwie zurück an meinen alten Arbeitsplatz gefahren in den Deutschen Bundestag. Dort habe ich für eine andere Bundestagsabgeordnete gearbeitet und ich fand es toll, zurückzukommen dahin, wo ich viel gelernt habe und erlebt habe und an diesen Ort, der irgendwie zu meinen ganz persönlichen Lehrjahren dazugehört. Wenn euch diese Folge gefällt, dann abonniert doch gerne den Podcast und schaut auch mal auf Instagram vorbei unter lehrjahre-podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge und Katrin Göring-Eckardt bei Lehrjahre Nummer 12. Am Frühstückstisch Kaffee oder Tee?
Tee.
Lieber online auf Instagram oder Twitter?
Instagram.
In Berlin Wedding oder Kreuzberg?
Wedding.
In der Schule Streberin oder Cool Kid?
Schwer zu entscheiden. Montags das, Dienstags das.
Als Mutter eher streng oder eher laissez-faire?
Laissez-faire.
Als Oma eher streng oder laissez-faire?
Erst recht laissez-faire.
Als Chefin Tendenz, sich zu viel oder zu wenig zu kümmern?
Ich glaube, da habe ich genau das richtige Maß.
Als Konzertbesucherin eher bei den Berliner Philharmonikern oder bei Herbert Grönemeyer?
Bei den Philharmonikern lieber, bei Grönemeyer, wenn jemand mitsingt, den ich kenne.
Lieblingsfarbe außer Grün, Rot oder Schwarz?
Rot.
Hallo Katrin, willkommen im Podcast.
Hallo Luisa.
Der Podcast heißt Lehrjahre. Nimm uns mal zurück, 1991, da warst du 25, kurz nach der Wende. Wie sah da dein Leben aus?
1991, da hatte ich schon fast zwei Kinder, also je nachdem, welcher Monat, da wurde mein zweites Kind geboren und ich war 25, das fand ich für zwei Kinder schon fast alt, weil alle in meiner Klasse schon Kinder hatten und ich eigentlich die Letzte war, die dann 89 nachgezogen hat mit dem Ersten. Ich bin Ossi, das lernt man daraus relativ schnell. Und wie war der Tag? Ja, die Revolution war vorbei, aber eigentlich waren wir dabei, weiterhin die Revolution zu machen. Das macht man nicht irgendwie mal kurz, sondern es ging darum, politisch zu agieren, zu werden, zu sein. Ich habe im Landtag gearbeitet, damals als Referentin für ganz viele Dinge, zum Beispiel für Frauenpolitik, für Familienpolitik, für Sozialpolitik. Das war ja nur eine kleine Landtagsfraktion. Ich war auch im Landesvorstand von damals schon, wir reden über 91, Bündnis 90, die Grünen. Wir hatten gerade den Prozess der Vereinigung von Bündnis 90 und Grünen versucht hinzubekommen und haben da sehr, sehr lange verhandelt. Und Alltag so richtig gab es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auf dem Dorf gewohnt, habe versucht, mich einigermaßen anständig um zwei Kinder zu kümmern, aber war schon ziemlich krass infiziert von all dem, was Politik war. In meinem Dorf, im Land, in Thüringen, aber eben auch in der Bundespolitik.
Wenn ich dich damals getroffen hätte und dir gesagt hätte, also so mit Anfang 50, da bist du Fraktionsvorsitzende von der zweitstärksten Partei, du verhandelst Koalitionen, du prägst politische Debatten in Deutschland, hättest du dann gesagt, ja, kann schon sein, könnte ich mir vorstellen, dass mein Leben so verläuft?
Da hätte ich gesagt, du spinnst. Auf alle Fälle, das hätte ich mir nie träumen lassen und nie vorstellen können. Also schon gar nicht davor. Ich meine, ich bin in der Diktatur aufgewachsen, dass ich irgendwann überhaupt mal in einem demokratischen Parlament sein würde, war völlig unvorstellbar. Und zu der Zeit, glaube ich, auch noch ziemlich unvorstellbar, dass ich dieses Dorf irgendwie über mehr als 50 Kilometer wirklich zum Arbeiten verlassen könnte mit kleinen Kindern und so. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Auch schon gar nicht dieses Prägende. Also ich war, klar, eigentlich immer ehrgeizig von Anfang an. Ich habe immer Lust darauf gehabt, Einfluss zu nehmen, Einfluss zu haben. Man kann auch sagen, Macht auszuüben, natürlich. Aber dass es zu schaffen ist, wirklich in der Bundespolitik so anzukommen, hätte ich damals auf gar keinen Fall gedacht.
Hattest du irgendeine andere Idee davon, wie dein Leben mit 50 aussieht? Dachtest du, okay, ich bin jetzt hier Referentin und arbeite vielleicht für immer im Landtag? Oder dachtest du, du wolltest ja früher auch mal Lehrerin werden, vielleicht werde ich doch noch mal Lehrerin jetzt, wo ich in einem freien Land lebe?
Da reden wir mal über eine wirklich Lücke in meiner Biografie, nämlich ich habe kein Studium abgeschlossen. Das hat sich einfach über diese 89-Zeit dann nicht mehr weiter ergeben. Und 91 habe ich immer noch gedacht, ich muss das machen. Jemand ohne Abschluss, das geht überhaupt nicht. Wo willst du landen? In welcher Gosse eigentlich, wenn das hier mal nicht mehr interessant ist und so? Das hat mich da sehr beschäftigt. Und die Frage, werde ich doch noch mal Pfarrerin? Ich habe ja Theologie studiert. Oder werde ich doch noch mal Lehrerin? Oder mache ich immer Politik? Aber ich habe mir überhaupt nicht vorgestellt, dass ich an eine Stelle komme, wo ich so viel Einfluss habe, wo mich irgendwie, weiß nicht, wie zurzeit die Zahlen sind, 70-80% der Deutschen, wo sie jedenfalls behaupten, mich zu kennen. Sie meinen damit, glaube ich, mein Gesicht, nicht mich als Person. Das alles hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich habe, wenn wir 5 Jahre weitergehen mit 30, mein 30. Geburtstag war der schrecklichste überhaupt in meinem Leben.
Warum?
Weil ich dachte, okay, jetzt habe ich 2 Kinder, ich sitze auf diesem Dorf, ich habe jetzt das Leben eingerichtet, ich mache Politik und jetzt kommt nichts mehr, es verändert sich nichts mehr, es bleibt jetzt für immer so. Und das war eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Ich war mega deprimiert und es hat nicht so lange gedauert, bis ich dann im Bundestag war, aber trotzdem war es ganz, ganz furchtbar.
Warum hast du dich damals, wenn dich das so beschäftigt hat, dann dagegen entschieden, das Studium nochmal abzuschließen?
Ich würde sagen, das war einfach erstmal deswegen, weil ich wahnsinnig viele andere Dinge gemacht habe in dieser Zeit. Also mich hauptamtlich für Politik und ehrenamtlich für Politik engagiert, irgendwie versucht, Familie zu leben, soweit das irgendwie ging. Und es war auch zu der Zeit nicht wirklich vordringlich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich mache das jetzt hier und irgendwann kommt das dann mal mit dem Studium. Und irgendwann wurde es immer später und ich habe trotzdem auch, als ich im Bundestag schon war, gedacht, was passiert, wenn ich das nächste Mal nicht mehr gewählt werde? Dann habe ich gar keinen Abschluss und was arbeite ich dann? Dachte dann immer, na gut, denn irgendwas kannst du schon machen, dann musst du halt kellnern oder irgendwie so. Also ich fand das jetzt nicht bedrohlich, aber aufgehört hat es eigentlich erst, als ich ein Jobangebot bekommen habe, in den 2000er Jahren und die Stelle, die ich da bekommen sollte, ich kann leider nicht sagen, welche das war, die war aber ausgeschrieben für jemanden, der promoviert ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich scheinbar doch genügend Berufserfahrung, um dann doch nicht, weiß ich nicht, an der Theke zu landen.
Das hat dich dann beruhigt?
Das hat mich beruhigt.
Jetzt willst du nicht mehr das Studium fertig machen?
Es würde mich schon interessieren. Ich finde Theologie einfach total spannend. Ob ich jetzt nochmal komplett Griechisch, Hebräisch und Latein lernen wollte, weil das gehört ja dazu, auch für ein erstes und ein zweites Examen, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen in deine Jugend. Du bist da auf dem Dorf aufgewachsen. Deine Mutter durfte kein Abitur machen, weil sie sich in der Kirche engagiert hat unter anderem. Welcher Erwartungsdruck hat da auch auf dir gelastet? Also A, Abitur zu machen, B, aber dann auch ein Studium durchzuziehen und daraus was zu machen. Und glaubst du, dass du diesen Ansprüchen gerecht geworden bist?
Für meine Heimatstadt, das ist eine ganz wichtige Korrektur, ich bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen, sondern in einer Stadt. Das mag von Köln oder Berlin aussehen wie ein Dorf, es ist aber Gotha, hatte damals 60.000 Einwohner und wir sind schon eine Stadt mit einem Schloss und einer Orangerie und übrigens auch einem englischen Garten, dem einzigen auf dem Festland, der noch komplett erhalten ist. So viel, das jetzt für die touristische
Zur Korrektur. Ist das ein Dorf?
Nein, Friedrichroda ist ein kleines Thüringer Städtchen auch, also das ist schon eher, da bin ich aber nur eine Woche gewesen.
Ah, nämlich okay.
nur geboren, genau. Und okay. Dann bin ich in Gotha aufgewachsen und Genau, da ist auch meine Mutter aufgewachsen, die kam von da und durfte tatsächlich kein Abi machen, weil sie irgendwie nicht systemkonform genug war. Und das hat sie sehr beschäftigt. Und deswegen hat sie immer gesagt, bitte sei vorsichtig, hier drin zu Hause kannst du alles sagen, aber wenn du da draußen bist, dann musst du systemkonform antworten, dann musst du dich anders halten, was die sozialistische Schule will, fall nicht weiter auf und wenn du studieren willst und streng dich halt an. Ich musste mich in der Schule nicht wahnsinnig viel anstrengen, deswegen habe ich vorhin geantwortet, ja, so Streberin und cool, dass ich konnte beides sein. Das, manchmal hat es mich total geärgert, dass ich was nicht konnte, dann habe ich einfach versucht, es hinzukriegen. Aber ich hatte das Glück, dass mir viele Sachen irgendwie auch relativ leicht gefallen sind. Und das fand sie ganz okay, aber ich sollte einfach die Klappe halten und mir ist es wahnsinnig schwer gefallen. Ich hatte zum Glück meine Deutschlehrerin, die kurz vor dem Ruhestand war und so einen kleinen Kreis von Schülerinnen, vor allen Dingen, ja, es waren keine Jungs dabei, Schülerinnen eingeladen hat, um über Literatur zu sprechen. Und die ersten paar Mal haben wir auch über Literatur gesprochen und dann haben wir mehr und mehr über Politik gesprochen, über die Sachen, die in den Büchern zwischen den Zeilen stehen oder über Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der DDR, die im Widerstand waren und deswegen Repressalien ertragen mussten. Und diese Lehrerin hat mich sehr ermutigt, schon dabei zu bleiben, aber trotzdem frei zu denken und mir Kreise zu suchen, mir Leute zu suchen, indem ich dieses freie Denken auch in freie Diskussionen umsetzen kann. Die hat mich leider auch davon abgebracht, nein, glücklicherweise davon abgebracht, Lehrerin zu werden, weil sie gesagt hat, du wirst es nicht hinbekommen, den Kindern was zu erzählen, was du selber für falsch hältst, was du nicht denkst, wo du sagst, das stimmt alles nicht hier in diesem Land mit diesem Meinungsvorschreiben, in diesem wir wissen, was gut für dich ist, was dein Platz ist, inklusive der Repressalien. Meine Mutter, das war für sie dann, glaube ich, irgendwann biografisch auch okay, die hat ihren Weg gemacht. Aber die Tatsache, dass man einfach nur, weil man in der jungen Gemeinde, also der Jugendarbeit der evangelischen Kirche war, kein Abi machen konnte, ist natürlich absurd. War zu meiner Zeit übrigens nicht mehr so. Meine Mutter war ja in den 50er Jahren Abiturientin. Das hat die DDR später auch überlegt, dass das nicht so wahnsinnig schlau ist. Aber dieser Widerspruch, dieses permanent in zwei Leben leben quasi, das beschäftigt mich irgendwie bis heute, weil ich manchmal immer denke, sage ich das jetzt? Manchmal bin ich total brutal und spreche Sachen direkt aus, sage jemandem was ins Gesicht, wo ich hinterher denke, wie schrecklich, dass man Worte nicht wieder einsaugen kann, die man ausgesprochen hat. Und es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich es einfach nicht mehr will, dass ich nicht mehr will, dass ich hier was sage oder da schweige und mir immer aussuchen muss, wo darfst du, wo kannst du was sagen. Als Politikerin jetzt keine besonders gute Voraussetzung, aber es ist was irgendwie zu mir gehört.
Meinst du, diese Deutschlehrerin weiß, was sie für einen prägenden Einfluss auf dein Leben hatte?
Das weiß sie. Ich habe später auch mit ihr darüber gesprochen. Ich hatte auch noch, das ganz witzigerweise haben meine Eltern gesagt, ja, die interessiert sich so für Literatur. Wir können ihr das nicht bieten, weil wir uns nicht gut auskennen. Da hatte ich noch eine Nachhilfelehrerin, die aber mir keine Nachhilfe geben sollte, sondern mit mir Gedichte geschrieben hat und mit mir dann irgendwie immer noch mal weiter gelesen hat. Doch, das weiß sie schon. Das habe ich auch gesagt später. Die ist inzwischen tot. Die war ja damals schon kurz vor dem Ruhestand und ist aber in meinem Leben und in meinem Herzen immer noch ganz, ganz doll präsent.
Du hast ja dann Theologie studiert, wenn auch nicht zu Ende, ist aber trotzdem der Glaube und die Theologie für dich auch ein wichtiges Thema in deinem Leben. Würdest du dich trotzdem als Theologin bezeichnen, auch wenn dir der offizielle Titel dafür fehlt?
Nein, das widerspreche ich auch immer, wenn das jemand tut. Das bin ich nicht. Ich würde auch nicht sagen, ich bin Laien, wir sind ja evangelisch und deswegen geht es darum, ob Menschen ordiniert sind oder nicht und ich kann nicht ordiniert sein, also sprich, ich habe diesen Abschluss nicht, also kann ich auch nicht in so einem Beruf arbeiten, aber ich tue diese Dinge gern, soweit ich sie kann, ich predige gern und manchmal laden mich Leute zu Kanzelreden ein und dann sage ich immer, aber ihr werdet schon auch eine Predigt bekommen, ihr werdet nicht einfach eine Kanzelrede bekommen, weil ich finde, sich nur auf die Kanzel zu stellen und eine politische Rede zu halten, das ist irgendwie nicht meine Art, damit umzugehen. Ich bin frommer Mensch, mich interessiert es auch in diese alten biblischen Texte irgendwie reinzukriechen und zu versuchen, sie zu verstehen. Und
du liest jeden Tag einen Bibelvers, habe ich in meiner Recherche gelernt.
Das stimmt, es gibt die Herrenhuter Losungen, das ist ganz praktisch, ich muss sie nicht selber aussuchen. Der ist irgendwann vor ein paar Jahren ausgelost worden und manchmal passt es echt gut, was da ausgesucht wurde und manchmal passt es gar nicht, dann sage ich immer, das wähle ich heute ab, das will ich nicht. Heute geht es irgendwie um so einen Spruch, wo es darum geht, dass man bestraft werden kann und so. Und gestern, wir leben ja in Zeiten von Corona, gestern war es ein Spruch gegen die Furcht. Und ich bin dann so losgegangen und dachte, ja, sehr schön, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das fand ich, passte gestern wunderbar. Und heute habe ich gesagt, ich nehme das mit der Bestrafung heute, ich nehme nochmal den von gestern. Also es begleitet mich schon.
Ist auch eine Frage der Interpretation, was man dann daraus macht.
Immer eine Frage der Interpretation. Das ist ja das Gute daran, dass dieses alte Buch dafür da ist, dass man es irgendwie ins Leben heute holt.
Sprechen wir mal ein bisschen über dein Leben in der Politik. Du warst ja sehr früh politisiert, jetzt ist Politik schon seit über 25 Jahren dein Beruf. Wenn du im Westen aufgewachsen wärst, wärst du dann heute auch Politikerin?
Kann man ja nicht wissen, ne? Ich glaube schon. Also ich glaube, das, was ich in der Schule angefangen habe, in der DDR, das hätte ich im Westen auch gemacht, nur frei. Ich war bei den Pionieren, ich war in der FDJ, ich habe mich da auch engagiert. Weil ich so ein bisschen widerspenstig war, durfte ich immer nicht Vorsitzende von irgendwas werden. Das Witzige war, ich war dann für Agitation und Propaganda zuständig. Also ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also ich durfte die Wandzeitung machen, ich durfte den Fasching organisieren. Ich war die erste Vorsitzende eines Elberrates in unserer Schule. Sonst waren es immer Jungs. Und warum erzähle ich das? Weil das total politisch war. Also kann man sich heute kaum vorstellen. Aber ich habe mit meinem Lehrer damals hart darüber diskutiert, was in der Büttenrede sein darf und was nicht. Also was irgendwie der DDR-Doktrin so sehr widerspricht, dass man es nicht sagen darf, was man niemals aussprechen kann, noch nicht mal bei Fasching und noch nicht mal im Witz. Und dann habe ich immer hin und her mit ihm, es war ein totaler Battle. Und dann habe ich am Schluss doch zwei Sachen immer noch gesagt, die ich eigentlich nicht durfte und gewartet, was passiert. Und es passierte natürlich nichts, weil er dann irgendwie auf irgendeine Weise mit seiner Hand über mich hielt. Ich habe später gelernt, dass der Stasi-Spitzel war. Das war eine ziemlich krasse Enttäuschung, dass so jemand, der immer gesagt hat, ja, sag's schon, aber geh nur an die Grenze und geh nicht über die Grenze. Und ich hatte so das Gefühl, der steht total bei mir und bei meinen Positionen. Das hat eine Rolle gespielt und dieses sich einmischen. Und dann habe ich mich auch gleichzeitig in der Kirche, in der jungen Gemeinde engagiert, weil es dort einfach freier war. Aber ich wollte nicht weg aus dem Land, sondern ich wollte da was machen. Ich wollte da was gestalten und habe mir immer vorgestellt, wenn alle weglaufen oder immer nur von außen meckern oder leise sich aufregen, das bringt nichts, sondern man muss irgendwie da mitmachen. Und habe dann mit 87, 88, 89 gelernt, dass das vermutlich in diesem System nicht funktionieren wird. Aber auch da hätte ich noch gedacht, wir wollen das System in der DDR ändern und nicht, wir machen irgendwie Wiedervereinigung und sowas alles. Also kurz, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube schon.
Und in welchem Alter war dir klar, dass Politik auch dein Beruf sein würde, also dass es auch wirklich das ist, was du Vollzeit machst, dass es auch das ist, wovon du lebst und eben nicht in Anführungsstrichen nur dein Lebensinhalt außerhalb des Arbeitslebens?
Das war mir überhaupt nie wirklich klar. Also heute würde ich, heute schon. aber das ist, es war ja kein Plan, das zu tun, und es war auch kein Plan, diesen und diesen und diesen Karriereschritt zu machen, und sondern ich bin von diesem einen immer zum anderen gekommen. Dass ich im Bundestag gekommen bin, war nichts
32,
anderes.
32, glaube ich, ne, oder?
Ja, war totaler Zufall, also ehrlich gesagt. Oder es war die Entscheidung von jemand anderem, nämlich von Vera Wollenberger hieß sie damals noch. Die war die grüne Abgeordnete aus Thüringen, eine Bürgerrechtlerin, die wirklich eine krasse Biografie auch hatte. Die ist nämlich von ihrem eigenen Mann bespitzelt worden. Und die wechselte ein Jahr vor der Bundestagswahl zur CDU. Und es war total klar, eigentlich, wir hätten sie wieder aufgestellt als Landesverband, und wir mochten die nicht alle, aber es war trotzdem, haben wir gesagt, klar, die ist Bürgerrechtlerin, gibt es gar keinen Zweifel, die muss weiterhin ins Parlament, und dann wechselte sie zur CDU. Und dann mussten wir relativ schnell überlegen, Himmelgott, wer macht das jetzt? Und dann gab es zwei Personen, nämlich meinen Mitlandesvorsitzenden Olaf Möller und mich. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich, er hätte total Lust darauf gehabt und hätte das mit Sicherheit auch gut gekonnt. Aber ehrlich, wir haben die Frauenquote, das können wir nicht bringen. Wir können nicht sagen, jetzt irgendwie auch egal, ob wir nur eine Person in den Bundestag bringen werden, so war es ja die ganze Zeit, wir können das nicht bringen, dass das jetzt auf einmal ein Mann macht. Dann haben wir lange geredet, es war ja eine Frau, und ob das nicht auch eine Form von Abwechslung ist, weil Quote heißt ja nicht, das ist immer. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt so, ich kandidiere da und kandidiere du halt auf Platz zwei. Es wollte auch niemand anders machen zu dem Zeitpunkt. Also es war jetzt nicht so, dass wir es festgelegt haben, dass nur wir das machen können. Und ich glaube, dass ich nach einem Jahr dann sowieso, das werde ich gar nicht aushalten, so weit weg von meinen Kindern und so. Und daraufhin hat er gesagt, okay, wir machen so, aber wir machen keine Verabredung darüber, was in einem Jahr ist, weil ich bin mir ganz sicher, wenn du da einmal bist, dann willst du genau das machen. Und auch darüber haben wir wieder gestritten. Ich habe dann gesagt, nein, auf keinen Fall, das ist viel zu weit weg und so. Und tatsächlich war der Moment, als ich in Bonn im Plenarsaal stand, neben Helmut Kohl, der viel kleiner war, als ich dachte und so ganz komisch, da dachte ich, okay, ich bin wahrscheinlich doch hier richtig. Und es war auch gut so. So ist es passiert. Es war Zufall und viele andere Dinge, die danach kamen, waren auch Zufall.
Ja, das wäre meine Frage, weil ich meine, du warst, glaube ich, schon 4 Jahre später das erste Mal Fraktionsvorsitzende. Du warst irgendwie frühparlamentarische Geschäftsführerin. Also du hast ja einen sehr rasanten Aufstieg hingelegt. Würdest du wirklich sagen, dass alle Punkte davon Zufall sind oder welchen Anteil hat auch sowas wie Fähigkeiten, dass du eine gute Politikerin bist, dass du bestimmte Sachen gut kannst, dass du gut netzwerken kannst? Also es hat ja schon einen Grund, warum manche Leute was werden und andere nicht.
Ja, ich würde es nicht sagen, es hat nichts damit zu tun, dass ich was kann, natürlich, klar. Ich bin parlamentarische Geschäftsführerin geworden, ganz schnell, sofort als ich in den Bundestag kam. Das hat damit zu tun, dass erstens wurde noch ein Ossi gebraucht in dem Vorstand. Und dass ich vorher auch diese Verhandlung zwischen Bündnis 90 und Grünen mitgemacht hatte, viele gesehen haben, was ich kann und gedacht haben, okay, das ist ein guter Job, wir brauchen auch diese Expertise, diese Beratung, diese Ideen, die von daher kommen. Also war dann relativ klar, das mache ich. Und ich wurde dann auch relativ bald erste parlamentarische Geschäftsführerin. Das wurde ich, weil diejenige, die das war, sehr krank war. Und dann hat man sich anguckt, wer kann das jetzt am besten von den Stellvertreterinnen? Und insofern war es natürlich Fähigkeit und irgendwie konnte ich es am besten und habe auch eine ganze Reihe Themen vorangebracht zu der Zeit, ohne Angst, ehrlich gesagt. Also ich habe mich mit Rentenpolitik beschäftigt und das war noch relativ schwierig, auch zu sagen, wir werden nicht mehr allen Menschen diese hohen gesetzlichen Renten zahlen können, weil das funktioniert mit der Generationengerechtigkeit überhaupt nicht. Die künftigen Generationen müssen auch noch die Chance haben, eine eigene Versorgung zu bekommen. Ich habe damals ziemlich viel auf die Mütze gekriegt dafür, habe aber das durchgestanden, mich auch durchgesetzt mit ein paar wenigen Unterstützern. Ich dachte, ehrlicherweise dachte ich 1999, als mein Rentenkonzept, kann man nur in Anführungszeichen schreiben, also 10 Punkte, die ich mir vorgestellt hatte, wie man, in welche Richtung man denken sollte, öffentlich wurde, was ich gar nicht wollte, aber es hat halt jemand veröffentlicht. Und ich habe total viel Gegenwehr gekriegt. Gerhard Schröder hat gesagt zu Joschka Fischer, du musst die rausschmeißen. Joschka Fischer hat Rezo Schlauch, das war der Fraktionsvorsitzende, angerufen und gesagt, du musst die rausschmeißen. Rezo Schlauch sagt, das mache ich nicht. Die gehört ja zu meiner Fraktion, ich schmeiße sie doch jetzt nicht raus. Also rausschmeißen hieß sie von schnell aus diesem Thema entfernen. Die darf dazu nichts mehr sagen. Meine Fraktion war nicht sehr erfreut, weil die wollten sich an dem Tag gerade bei einer Klausur mit Energiepolitik beschäftigen, hatten total viele Ideen als Grüne, logisch, ja, was man jetzt macht, Atomausstieg und erneuerbare Energien und so. Und
plötzlich alle redeten über Rente.
Ganz furchtbar, alle redeten nur über Rente und ich war total verdattert, kam mit meinem kleinen Twingo, orange war der, an und da standen ganz viele Journalisten und ich dachte so, wieso stehen die jetzt alle hier, weil die Minister, alle wichtigen Leute kamen erst am nächsten Tag und es war so der Vortag und dann bin ich ausgestiegen und da so hingeschlappt und stell fest, die stehen genau meinetwegen da. So ein Wald von Mikros und Kameras und die haben mir Fragen gestellt, ich habe Antworten gegeben, ich weiß bis heute nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber irgendwie muss ich wohl erklärt haben, warum dieses Konzept funktioniert und warum es auch niemanden umbringt und auch sozial ist und so fort. Ich habe auch auf irgendeine Weise diese Klausur, sie war in Weimar, nicht weit von zu Hause, durchgestanden und danach eine Dreiviertel Flasche Whisky getrunken. Ich dachte, schade eigentlich, nach einem Jahr schon rum.
War ganz
Sache
nett, aber.
Mit der politischen Karriere und es kam Waschkorb voll Briefe an. Ich habe Drohungen von Rentnerinnen und Rentnern bekommen und so.
Das hast du schon unterschätzt, oder?
Ich wollte es gar nicht veröffentlichen. Der es gemacht hat, hat es auch erst ein Jahr später zugegeben, dass er es gemacht hat. Als klar wurde, ich bin sehr schnell bekannt geworden auf diese Art. Ich habe mir auch total viel Respekt verschafft. Also es ist dann sozusagen die positive Seite, die ich erst viel später verstanden habe, lernen konnte und auch akzeptieren konnte. Es gab 2 Journalisten, eine Journalistin, einen Journalisten, die dann relativ bald geschrieben haben, wo ist eigentlich genau die Aufregung? Genau so muss man das machen, muss man denken. Denen bin ich bis heute dankbar, dass sie das aufgeschrieben haben. Es gab auch Kolleginnen, die dann angerufen haben und gesagt haben, Katrin, das ist das Richtige, du musst es jetzt halt durchstehen. Und ich habe es durchgestanden und inzwischen sind wir noch bei einem viel niedrigeren Rentenniveau und alle haben das dann kapiert, aber es war schon nicht so geplant, dass es auf diese Art mit einer kalten Dusche vorangeht.
Und so beim, weiß ich nicht, dritten Glas Whisky hast du dann irgendwann mal die Idee, dass du dachtest, okay, vielleicht sollte ich es auch alles mal hinschmeißen, weil das ist ja doch irgendwie absurd, was einem dann da für eine Welle entgegenkommt und ist es das wirklich wert und wenn es so schnell auf und ab gehen kann?
Das habe ich überhaupt nicht gedacht, sondern ich habe einfach gedacht, ich werde nie wieder aufgestellt werden. Es wird keiner akzeptieren, dass jemand, der sich so in Widerspruch begibt, weitermachen darf. Ich habe nicht, nee, also hinschmeißen, das, um ehrlich zu sein, habe ich das überhaupt noch nie gedacht in meinem Leben, dass ich irgendwas einfach hinschmeißen soll. Und ja, du fragst das jetzt so, nee, das kam nicht vor. Also ich glaube, ich bin jemand, die nimmt Angriffe und Anwürfe und Gegenwind immer eher so nach dem Motto, wie kann ich das jetzt in Energie umwandeln? Ich habe auch mal einen krassen Tag, wo ich denke, jetzt lasst mich alle in Ruhe. Ich schließe mich ein und gehe spazieren oder irgendwie sowas. Aber nicht so nach dem Motto, ich lasse es jetzt einfach.
Dieses Rentenkonzept-Beispiel ist ja auch ein bisschen ein Beispiel dafür, dass man eben als Abgeordnete auch in einem sehr freien Raum agiert. Du hast in dem Sinne nicht wirklich eine Chefin oder einen Chef über dir. Klar, irgendwie den Fraktionsvorsitzenden dann damals, aber du bist erstmal selber Chefin von einem Team und bist unabhängig. Wessen Kritik ist einem da wichtig? Insbesondere, wenn man mit 32 irgendwie schon Abgeordnete wird und vielleicht gar nicht so viel Chefs und Führung vorher hatte und plötzlich da so allein auf weitem Feld steht.
Ich war noch nie so besonders scharf auf Chefin oder Chefs. Also ich habe irgendwann mal gesagt, die letzten, die versucht haben, mir vorzuschreiben, wie ich leben soll, waren mein Vater und Erich Honecker. Und das stimmt auch. Es stimmte auch für damals. Es hat einfach mich nicht wahnsinnig interessiert, ob jemand mir sagt, wie es geht. Aber es hat mich immer interessiert, mit Leuten darüber zu reden, wie es gehen kann und was sie mir raten oder was ich ihnen rate oder so. Und das ist bis heute so. Das macht mir total Spaß, mit anderen darüber zu diskutieren, was der richtige Weg ist. Ich kann auch ganz gut sagen, okay, ich habe mich geirrt, dann lass es uns anders machen. Ich kann auch öffentlich sagen, ich habe mich bei den und den politischen Entscheidungen, die ich getroffen habe, total geirrt. Und bereue das auch, weil es betrifft ja dann immer Menschen, die irgendwie mit diesen politischen Entscheidungen selber leben mussten. Aber mit wem berate ich mich? Also tatsächlich habe ich eigentlich immer Frauennetzwerke um mich herum gehabt. Von Kolleginnen, von Freundinnen, die mich beraten haben. Aber die Frage war ja eigentlich, welcher Rat oder
welche Kritik
ist am wichtigsten. Und wenn ich sagen würde, am wichtigsten sind mir die möglichst weit weg sind. Die einfach nur noch den Schnipsel abbekommen von 1,30 in der Tagesschau oder irgendwie ein kleines Zitat, was irgendwo auftaucht. Und die nicht das ganze große Konzept und alle Kommunikationsideen, die ich damit verbunden habe, mitbekommen oder verstanden haben, sondern die nur dieses eine Ding sehen. Und dann sagen, ey, das ist aber jetzt irgendwie, was willst du uns eigentlich damit sagen? Oder das ist ja total komisch. Oder du beleidigst uns. Oder warum sagst du so einen Satz? Also ich hab einmal den Satz gesagt, im Scherz. Wir haben, weiß ich nicht, 30% Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen in Deutschland. Und da habe ich die Ossis noch nicht mitgezählt. Das war natürlich ein Witz und es war aber ein Witz mit einem ernsten Hintergrund, weil viele Ostdeutsche das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu. Wie Migrantinnen und Migranten auch oft das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu. Eigentlich also vom Herzen her total auf der Seite von uns Ossis zu sagen, hey, überlegt euch bitte mal, was das bedeutet, dass so viele Leute in diesem Land glauben, sie sind nicht Teil davon. Sie können nicht teilhaben im wahrsten Sinn des Wortes. Wer war beleidigt? Die Ossis. Also für die ich das eigentlich positiv gesagt habe, so nach dem Motto, jetzt sagt sie auch noch, wir gehören nicht dazu. Wollte ich gar nicht. Ich wollte sagen, hey, wir müssen dazugehören wollen. Das ist so ein und was mich am härtesten getroffen hat, war die Großmutter meines Mitarbeiters. Die Großmutter hat angerufen ihn und hat gesagt, das geht jetzt gar nicht.
Du kannst da nicht mehr arbeiten.
Das so weit ist sie, glaube ich, nicht gegangen, weil sie wollte natürlich, dass der Junge auch einen Job hat und so. Aber sie hat gesagt, das geht jetzt gar nicht. Und dann hat er gesagt, sie hat es gar nicht so. Sagt sie, das ist mir egal, wie sie es gemeint hat, das geht nicht.
Wenn du dir deinen Alltag mal so anguckst, und vermutlich ist da ja auch jeder Tag anders, aber gibt es so Fähigkeiten, vielleicht drei Fähigkeiten, die du sagst, die du vor allen Dingen brauchst, um deinen Job gut zu machen? Wo hast du die gelernt?
Also was ich besonders gut kann, ist gelassen zu bleiben in echt schwierigen Situationen. Das ist das, was in diesem Bibelzitat Besonnenheit heißt. Und diese Gelassenheit ist manchmal echt hart. Also sie ist auch irgendwie antrainiert. Ich habe die, glaube ich, gelernt, auch im Widerspruch schon als Kind gegen meinen Vater. Und wo ich dann gedacht habe, okay, du musst jetzt hier ganz ruhig bleiben und seine Aggression nicht an dich ranlassen und dann dabei gelassen bleiben. Und Revolution zu machen, heißt ja nicht einfach, hallo, wir machen mal Revolution, sondern auf die Straße zu gehen, nicht ganz genau zu wissen, lande ich heute Abend im Knast oder wieder zu Hause und solche Dinge, da muss man irgendwie so eine Art von innere Ruhe haben. Und ich glaube, das habe ich in der Zeit irgendwie mitbekommen. Und das hilft oft. Manchmal wünsche ich mir auch, dass ich diese Gelassenheit auch mal irgendwie total durchbrechen könnte und einfach losrennen und einfach machen, machen, machen. Aber ich habe Leute immer um mich herum, die so sehr anders sind als ich, dass sie das gut parieren können. Also mein Team ist immer zusammengestellt aus Leuten, die mir widersprechen müssen, das ist die Aufgabe, und die dann auch sagen, jetzt geh halt los oder jetzt ist nicht der Punkt, wo du losgehen solltest. Aber so dieses ruhig bleiben zu können, nochmal nachzudenken, auch nicht zu glauben, dieser eine Moment rennt mir jetzt weg und er kommt nie wieder. Die Momente, Dinge gut machen zu können, kommen fast immer wieder. Das Zweite ist, ich bin, glaube ich, ziemlich hartnäckig, kann auch ganz schön nerven damit, hartnäckig zu bleiben, immer wieder nachzuhalten, nachzufragen, nochmal mit einem Thema zu kommen und zu sagen, nee, ich glaube, wir haben das noch nicht gut genug gemacht, wir müssen da nochmal weiterdenken, weiter übers Konzept reden und wen das betrifft, was das für Auswirkungen hat und so. Bei dieser Hartnäckigkeit ist einfach auch dabei, dass ich will, dass wir nicht nur eine gute Idee haben, die auf dem Papier gut aussieht, sondern auch wissen, wie wirkt sich das eigentlich am Ende, ganz am Ende, auf die einzelnen Leute aus. Das
hat also diese Hartnäckigkeit ist dann auch Fragen. Also wenn dir irgendjemand irgendwas vorstellt, eine Idee, dass du dann auch die härteste Kritikerin sein kannst.
Ich bin die härteste Kritiker auch von den Konzepten, die ich mir selber oder die sich mein Team ausgedacht hat. Und es hat, glaube ich, mit einer Erfahrung zu tun, die ich gemacht habe. Ich hatte einmal eine super gute Idee, die sich als total bescheuert herausgestellt hat. Ich habe lange darüber verhandelt, wirklich eine Nacht lang mit Wolfgang Clement, der Wirtschaftsminister war. Es ging darum, ob das Schulessen für Leute, die Transferleistungen bekommen, also Sozialhilfe damals noch, ob das weiterhin vom Amt bezahlt wird oder ob das auf den Regelsatz aufgeschlagen wird. Und ich habe gesagt, ich will, dass es aufhört, dass die Kinder in der Schule mit so einem Extra-Märkchen oder Schein ankommen und schon stigmatisiert sind, wenn sie sich nur in der Essensschlange anstellen. Also es sollte auf den Regelsatz kommen. Und das war natürlich eine vom Grundsatz her super gute Idee. In der Praxis hat sich das als komplett bescheuert herausgestellt, weil das dazu geführt hat, dass ganz viele dieser Kinder vom Essen abgemeldet worden sind. Also die standen dann in gar keiner Schlange mehr. Und das war nicht, weil die Eltern nicht wollten, dass die ein warmes Essen haben, sondern weil die gesagt haben, okay, wenn wir jetzt das Schulessen extra bezahlen, dann kochen wir doch lieber abends für fünf und sorgen dann dafür, so, dass es gut funktioniert und alle auch was zu essen haben. Aber wir können nicht jetzt noch die x Euro D-Mark fürs Schulgeld bezahlen. Und es war exakt das Gegenteil von dem, was ich wollte. Nämlich, ich wollte, dass sie dabei sind und dann waren sie ganz draußen, wie bescheuert, ja so. Und das hängt mir bis heute nach und das ist sowas, wo ich sage, aber lass uns genau überlegen, was bedeutet das in der Praxis, was kann da passieren. Ich rede auch, bevor ich irgendwie versuche, was durchzusetzen, immer noch mit Praktikern. Und zwar von ganz oben im Unternehmen bis ganz unten bei denen, die dann wirklich jetzt in dem Fall an der Essensausgabe stehen. Und also Gelassenheit, Hartnäckigkeit und das Dritte ist, ich bin super neugierig und das führt dazu, dass ich Leute kennenlerne, dass ich Ideen habe, Ideen entwickle und das Allerschlimmste in meinem Leben ist wirklich, wenn es Langeweile gäbe. Also Müßiggang geht schon mal ein paar Stunden, aber ich bin einfach total neugierig auf andere, auf anderes.
Du hast jetzt dein ganzes Berufsleben bisher in der Politik verbracht. Wie gehst du mit dem Vorwurf um, Berufspolitikerin zu sein, im Sinne von, dass dir das normale Arbeitsleben als Erfahrungsschatz fehlt?
Ich habe auch mal in der Kantine gearbeitet habe da ganz normales Arbeitsleben in dem Sinne mit Sicherheit gehabt. Und ich weiß nicht, also diesen Vorwurf gibt es ja immer wieder, das ist immer so ein bisschen gepaart mit, ihr seid ja faul. Das prallt total an mir ab, weil das weiß ich, dass ich nicht faul bin, das muss ich nicht haben. Und ansonsten passiert auch was Umgekehrtes. Mich hat dieser Tage eine Frau gefragt, die irgendwie ganz viele Stories auf Instagram macht über Politikerinnen, Politiker. Sag mal, kannst du nicht mal meinen Followern erzählen, wie dein Leben so ist, weil das doch so anstrengend ist und so besonders anstrengend ist, wenn ich so verfolge, was du so machst, was andere so machen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mag schon sein, aber ich mache den ganzen Tag im Grunde was ich will, was mir Spaß macht. Genau das, genau diesen Job, den ich machen will. Wenn ich an die Verkäuferin denke oder an die Krankenschwester, Pflegerin, die für sehr viel weniger Geld im Zweifelsfall sehr, sehr viel intensiver arbeiten muss und einen viel anstrengenderen Job hat als ich, warum soll ich eigentlich sagen, dass meiner so besonders anstrengend ist? Und ich würde gar nicht sagen, dass ich das als Vorwurf nehme, sondern ich nehme es eigentlich immer als Aufforderung, danach zu gucken, was sonst im Leben ist. Es ist mein Beruf und andere Berufe sind anders anstrengend und anders herausfordernd. Und ich versuche davon so viel wie möglich mitzukriegen. Meine neueste Errungenschaft, meine Neugier ist, ich darf Mitglied sein in einer Facebook-Gruppe von Verkäuferinnen. Und zwar Verkäuferinnen, die in so Supermärkten arbeiten oder Kaufhallen, würden wir im Osten sagen, also diese Discounter. Und die unterhalten sich über ihre Erfahrungen.
Und warum bist du da eingetreten?
Was mich interessiert hat, was deren Erfahrungen sind. Und sie haben mich auch genommen. Also ich habe irgendwie mit meinem Namen und habe auch geschrieben, was ich so beruflich mache. Und bin total froh, dass sie das irgendwie gemacht haben. Das sind, ich glaube, 8.000, ein paar hundert. Und das Härteste war, eine Frau schreibt, ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung und eigentlich ist es genau das, was ich immer machen wollte. Und jetzt überlege ich aber, ist es das Richtige, weil ich werde wirklich ständig angepumpt von irgendjemandem an der Kasse oder wenn ich was einräume oder so. Und dann ganz schnell ganz, ganz viele Antworten. Dann habe ich diese Antworten alle durchgelesen. 90% der Antworten war, das gehört halt zum Job, dass man sich anpumpen lässt. Zwei haben geschrieben, meine Chefin verlangt auch von mir, dass ich das aushalten muss. Und zwei haben geschrieben, ich halte mal dagegen. Und ich dachte so, ey, was sind wir für eine Gesellschaft, dass irgendwie die meisten Verkäuferinnen in diesem Land einfach angemacht werden an der Kasse. Wie kann das sein, dass wir nicht freundlich sind? Seitdem ich das gelesen habe, dann denke ich immer, okay, du musst auch wirklich besonders freundlich sein an der Kasse, weil ja, scheinbar sind es alle anderen nicht. Weil natürlich gehe ich auch manchmal verstrahlt einkaufen und denke, okay, irgendwie schnell alles aufs Band gelegt und sage dann sicher guten Tag und vielleicht gerade so, aber seitdem bin ich mega freundlich und kann auch nur alle, die das hören, aufrufen, bitte guckt euch die Verkäuferin an, überlegt euch gerade, wie lange sitzt die schon da, was hat die für einen Job, ganz oft ohne Tageslicht an diesem Band und immerzu Leute vor sich, die aus welcher schlechten Laune heraus auch immer das an ihr auslassen, bitte seid nett zu denen.
Die Geschichte ist eine ganz gute Überleitung, da wo ich gerne noch hinkommen würde, und zwar Generationenunterschiede auch auf dem Arbeitsmarkt. In deinem Beispiel war das ja jetzt auch eine Auszubildende, die eben fertig war, die eben noch einen anderen Anspruch vielleicht hat und noch nicht ganz so viel Erfahrung und sagt so, hey, das muss doch eigentlich anders gehen und ich überlege, ob ich das machen soll, wenn ich da so angepumpt werde. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber wenn du sonst so auf unsere Generation guckst, hast du das Gefühl, dass wir zu hohe Ansprüche haben, was unser Job uns bringen soll, dass der sinnvoll sein muss und dann wollen wir noch genug Geld verdienen und Work-Life-Balance ist auch noch wichtig und Aufstiegschancen sowieso.
Ja, du sagst unsere Generation und du meinst natürlich diejenigen, die eine super gute Ausbildung haben und sehr klare Vorstellungen davon haben, wie ihr Leben ablaufen soll und wie sie Karriere und Familie verbinden wollen und so weiter. Ich glaube, ihr seid ein relativ kleiner Teil. Und ich bin sehr froh, dass es euch gibt und dass ihr als Generation, als Teil der Generation richtig was voranbringen wollt, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, ey, es ist mir jetzt egal, ich brauche meine Work-Life-Balance und dann schaue ich mal, dass im Job irgendwie das so gerade so läuft. Nein, das Gegenteil ist ja der Fall, sondern was ich jedenfalls erlebe, ich bin ja hier auch in einem quasi Unternehmen, wir haben ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele sehr junge, und was die wollen ist, dass sie erstens sehr klar haben, was von ihnen in diesem Job verlangt wird. Die wollen nicht eine Anweisung haben, die haben schon selber Ideen, aber die wollen klar umrissen haben, was ihr Job ist. Die wollen sich nicht ihre Arbeit selber suchen. Das ist bei den Älteren eher so, wo man dann als Abgeordneter da steht und sagt, okay, und das hast du jetzt die ganze Zeit gemacht, das war überhaupt nicht der Plan. Wir wollten in eine ganz andere Richtung politisch. Aber die Jüngeren sagen, okay, dann reden wir jetzt darüber, wo wir hinwollen. Und wenn wir das geklärt haben, dann machen wir das auch gerne. Und dann sind wir fantasievoll, entwickeln Sachen. Und dann sagen die, aber ich habe auch noch was anderes in meinem Leben. Und ehrlicherweise bin ich total froh darüber. Diejenigen, die immer nur eine Sache in ihrem Leben gemacht haben, die waren irgendwann auch nicht mehr wahnsinnig kreativ und haben nicht mehr mitgekriegt, was sonst so läuft. Und wenn jemand, was weiß ich, im Kneipenchor singt oder sich um seine Oma kümmert oder um Flüchtlinge oder was auch immer tut oder einfach nur sagt, ich mache was für mich in der Zeit und gehe zum Yoga, ist es für alles, für die Gesellschaft, für den Job, für den Zusammenhalt erstmal wahnsinnig gut. Und das habe ich gelernt, also dass das irgendwie für das, was wir brauchen in unserem Land, viel, viel besser ist als diese Leute, die so einspurig, engspurig alle ihre Kraft in eine Sache setzen. Und deswegen bin ich dafür eher dankbar, als dass ich sage, meine Güte, was macht ihr da eigentlich?
Trotzdem gibt es ja bestimmt Generationenkonflikte, jetzt nicht nur mit Mitarbeitern, aber vielleicht auch innerhalb der Partei, mit der Grünen Jugend natürlich. Welche dieser Generationenkonflikte gehen dir am meisten auf die Nerven?
Es geht mir total gar nicht auf die Nerven. Also ich finde es einfach klasse, dass sie da sind und dass man sich auch streitet über Sachen. Und aber ich hoffe, dass ich noch nie gesagt habe, wisst ihr was, ihr werdet schon auch mal später sehen, dass das alles nicht so, sondern im Gegenteil, ich kriege immer neue Impulse von daher. Und natürlich geht es mir manchmal auf die Nerven, dass es irgendwie so, was weiß ich, nur eine bestimmte Form der Auseinandersetzung gibt. Und dann denke ich manchmal, ja, jetzt, wir machen noch eine Demo und noch eine Demo und noch eine Demo und trotzdem müssen wir jetzt auch ein Konzept entwickeln. Aber das ist eigentlich auch genau das, was sie wollen. Also für mich ist es eher andersrum. Ich habe es mir zum Hobby gemacht, dass ich versuche, insbesondere die jungen Frauen zu fördern in unserem Laden. Und dann auch mal zu sagen, weißt du, diese Art, das jetzt voranzubringen, ist eigentlich nicht so gut. Kümmere dich mal darum, dass du das vielleicht so und so machst, aber kümmere dich nicht darum, dass du nicht mehr du selber bist, sondern wie kann das für dich gut werden mit deinen Lebensumständen, mit deinen Talenten, mit deinen Ideen. Und das finde ich eigentlich viel spannender, als zu sagen, ihr geht mir aber jetzt auch die Nerven. Nee, das ist ich bin auch nicht so gerne mit Leuten zusammen, die so alt sind wie ich oder älter, sondern ich bin sehr viel lieber mit jüngeren Leuten zusammen. Vielleicht hat das auch damit zu tun.
Was warst du oder bist du vielleicht auch noch für eine Mutter in Fragen von Karriere? Also wenn ich deine Söhne jetzt fragen, soll ich jetzt dies oder das machen, soll ich die Ausbildung oder das Studium machen, soll ich den oder jenen Job machen? So woran orientierst du dich dann, wenn du versuchst, denen Ratschläge zu geben?
Das ist jetzt schon eine sehr private Frage und man müsste jetzt meine Söhne eigentlich fragen, ob die wollen, dass ich darauf antworte oder so. Aber es gibt so ein Prinzip und das Prinzip heißt vor allen Dingen, geht es dir gut damit? Ist es für dich okay? Und kannst du damit leben, dass du damit mehr oder weniger verdienst? Und ist es ein Umfeld, in dem du arbeiten willst? Ich würde sagen, also haben mich meine Söhne noch nie gefragt, ob sie einen Job machen sollen, nur um Geld zu verdienen. Dazu kam es nicht, aber dann würde ich sofort sagen, nein, das machst du auf gar keinen Fall. Sondern such dir halt was, was dir auch Spaß macht. Und natürlich muss man sich auch einen Lebensunterhalt verdienen können. Und den dann auch irgendwie danach einrichten, was das Ganze so bringt. Aber ich finde, bei allem, was man für Zukunft, für Beruf entscheidet, das ist nicht immer nur Ponyhof und ist nicht immer nur schön. Und bei allen Jobs, die man macht, sind auch wirklich blöde Seiten dabei und Dinge, die man gar nicht gern tut. Aber erstmal muss es sich richtig anfühlen. Das ist, finde ich, das Entscheidende. Aber ich dränge auch, also so bei sowas wie Abschluss machen, da bin ich jetzt kein gutes Vorbild.
Wollte ich gerade sagen, das wäre meine Frage gewesen. Aber also wenn man jetzt zu dir kommt und sagt, so, ich möchte mein Studium nicht zu Ende machen, dann würde ich sagen, kann ich verstehen, habe ich ja auch nicht gemacht.
Nee, oder? Auf gar keinen Fall. Nein. Das sage ich immer, das ist ganz schwierig und ohne Abschluss, das sollte man lieber nicht machen in diesem Leben. Und ich habe auch total viele Tipps und Erklärungen dafür, warum das nicht gut ist, die alle nichts mit meinem Leben zu tun haben. Aber es gibt natürlich einen Moment, wo man einfach sagen muss, ihr seid jetzt erwachsen. Und diesen Satz sage ich mir dann immer leise, also du bist jetzt, also dieses Kind hier, was vor dir steht, ist dein Kind, es ist aber erwachsen, es muss diese Entscheidung selber treffen. Und ich hoffe, dass ich, wenn überhaupt, nur dazu beitrage, dass jemand seine Entscheidung selber treffen kann und nicht, indem ich 27 verschiedene Tipps habe, wie man es wohl am besten macht. Wenn ich gefragt werde, klar, versuche ich das aber.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen nach vorne gucken, du bist jetzt 53, hast also, wenn wir so Renteneintrittsalter als Maßstab nehmen, noch so 15 Jahre Berufsleben ungefähr vor dir. Was willst du in dieser Zeit noch lernen?
erstmal möglichst viel. Ich habe total Lust, zwei entgegengesetzte Dinge mehr zu lernen. Das eine ist, wie es eigentlich ganz weit weg aussieht. Ich beschäftige mich viel damit, wie ist eigentlich die Situation nicht nur von Geflüchteten, das ist ein Thema, was mir irgendwie sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich mich immer frage, tue ich eigentlich genug politisch, persönlich, privat dafür, die Situation zu verbessern, sondern auch, wie funktioniert eigentlich Globalisierung in diesen Zeiten? Also nicht nur von dem T-Shirt, was wir anhaben, wo hat das mal angefangen? Ich bin nach Myanmar gefahren und habe mir so Textilfabriken angeguckt, habe mit den Textilarbeiterinnen geredet, sondern auch, wir erleben das jetzt gerade, wie sehr sind wir aufeinander angewiesen global und wollen wir das eigentlich für die Zukunft? Was bedeutet Wachstum? Was hat die ökologische Frage für einen Einfluss auf alles das, auf die Globalisierung, auf die Art, wie wir leben, auf die Art, wie wir zusammenleben? Das ist das eine, was so ganz weit weg ist, also räumlich ganz weit weg ist, was mich sehr interessiert für die Zukunft. Und das andere, das ist eigentlich ganz nah. Ich merke, dass ich mehr und mehr mir die Frage stelle, wo wir doch so vernetzt sind, so global leben, wie ist es eigentlich mit dem Leben auf der Scholle? Und manche ziehen sich ja total raus. Ich habe irgendwie Freunde in Brandenburg, die lesen keine Zeitungen, die hören kein Radio, die kriegen trotzdem irgendwie mit, was politisch passiert, so im Allgemeinen, im Großen und Ganzen haben auch eine Überzeugung und leben da mit ihren Schafen und Ziegen und ihrem Haus und ihren Freunden und fahren auch alle paar Wochen mal nach Berlin, aber eigentlich interessiert sie es nicht so wahnsinnig. Und ich denke, hey, was ist das für eine Art zu leben, die aber sehr froh und sehr glücklich sind mit diesem total Entschleunigten. Und die haben eine Nachbarin, die macht irgendwie da einen Imbiss in dem Dorf und sagt auch, natürlich, die guckt jeden Abend irgendwie Talkshows und ist bei allem super informiert und sagt aber auch, ich will hier nicht weg. Wie kommt das eigentlich? Also wie kommt es eigentlich, dass wir auf der einen Seite so vernetzt sind, global sind und auf der anderen Seite Leute haben, die sagen, hier bin ich und ich will hier nicht weg. Ich möchte gerne in diesem Örtchen bleiben mit 1000 Seelen. Ich bin übrigens hier schon geboren, die einen, oder ich bin hierher gezogen, weil ich das alles nicht mehr ertragen habe, die anderen. Und was das mit Gesellschaft eigentlich macht, ob wir irgendwie noch uns auf Sachen einigen können, Lagerfeuergeschichten. Also ist es jetzt nur noch Fußball, über das alle reden können? Oder gibt es eigentlich auch noch andere Sachen, die uns als Gesellschaft umtreiben?
Machst du also auch mal ein Selbstexperiment und lebst auch mal auf der Scholle dann für eine
Zeit? Ich habe ja 25 Jahre auf einem Dorf in Thüringen gelebt. Das war sehr Scholle, weil im Pfarrhaus, wo dann irgendwie immer auch so viel ankommt von unterschiedlichen Lebensrealitäten, da bin ich jetzt nicht mehr. Und doch, dieses Experiment mache ich auch weiterhin, jetzt woanders, und ich liebe das sehr.
Richtung Ende des Podcasts, da klaue ich mir immer Fragen von anderen schlauen Leuten, weil ich ja selber noch Podcast-Lehrling bin. Eine ist von einem Journalist, der heißt Sven Michaelsen, eine ist von Max Frisch und eine ist aus diesem Fragebogen 36 Questions that lead to love. Die erste Frage an dich ist, möchtest du deine Chefin sein? Also im Sinne von, wärst du eine gute Mitarbeiterin für Chefs?
Okay, wäre ich eine gute Mitarbeiterin? Ich glaube schon. Ich würde mich jedenfalls bemühen.
Wenn du irgendetwas daran ändern könntest, wie du erzogen wurdest, was wäre das?
Wie ich erzogen wurde? Ja, ich würde es mit weniger, würde mir total wünschen im Nachhinein, dass es mit weniger Aggression, mit weniger Auseinandersetzung, mit weniger Schlägen und sowas passiert wäre.
Die letzte Frage ist von Max Frisch. Was fehlt dir zum Glück?
Nicht so viel, ich bin ziemlich glücklich. Auch wenn ich gerne immer noch was dazu tun will, dass diese Welt besser wird. Aber ich würde nicht sagen, dass mir persönlich was fehlt.
Allerletzte Frage. Wir spulen 15 Jahre nach vorne. Katrin Göring-Eckardt ist 68 und in Rente. Wo trifft man die Rentnerin Katrin am ehesten? A, als Seniorstudentin an der Uni, zum Beispiel, um dann doch noch Theologie zu Ende zu studieren. B, auf einer Weltreise. C, in Vorstellungsgesprächen, weil das mit der Rente eben doch nichts ist. Oder D, auf grünen Parteitagen mit guten Ratschlägen für die Neuen.
Also das Letzte auf gar keinen Fall. Vielleicht auf grünen Parteitagen, aber ohne gute Ratschläge, weil das würde die ja total nerven. Vielleicht am ehesten ABCD, darf ich mir auch selbst was aussuchen?
Na, eigentlich so funktioniert ABCD nicht.
So funktioniert es nicht. Ja,
wenn du was machen musst, dann eher Uni oder eher Weltreise oder eher?
Also Weltreise glaube ich nicht, sondern also eher Uni oder Bewerbungsgespräche, aber nicht, weil es mit der Rente nichts ist, sondern vielleicht, weil ich mich doch irgendwie langweile. Das könnte ja passieren. Deswegen eher Uni oder Bewerbungsgespräche.
Wissen wir Bescheid.
Wissen wir mal Bescheid.
In 15 Jahren, wie es
aussieht.
Gucken
wir mal. Genau, wir machen dann einen Podcast.
Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch.
In 15 Jahren machen wir also eine Follow-up-Folge und schauen mal, wo es Katrin Göring-Eckardt dann hin verschlagen hat. Bis dahin nehme ich noch viele weitere Folgen mit spannenden Gästen auf. Und wenn ihr euch da mal jemand Besonderen wünscht, wenn ihr sonstige Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei mir unter lehrjahre.podcast@gmail.com oder auf Instagram unter lehrjahre-podcast. Und wenn ihr diese Folge und diesen Podcast mögt, dann teilt Lehrjahre auch gerne auf Social Media mit euren Freunden und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft total, damit auch andere Leute den Podcast finden. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Eure Luisa.